der Körper ist eine tolle Metapher. Wenn irgendwas in dir unbegrenzt wächst, dann hast du Krebs. Ja, und ja. Wir predigen immer noch
ja.
ein unbegrenztes Wachstum. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, sonst können wir uns den Rest nicht leisten. Bullshit. Wer sagt das?
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit. Heute Dr. Eckart von Hirschhausen. Wir fahren gemeinsam von Köln in Richtung Berlin. Ich glaube, den Tausendsesser Hirschhausen, den kennen Sie alle. Arzt, Unterhaltungskünstler und mittlerweile auch ein sehr, sehr renommierter, ich würde sogar schon fast sagen Klimawissenschaftler, weil ich das Wort Aktivist so ungerne benutze. Wir werden uns über die Zukunft unseres Planeten unterhalten und über sein neues Buch Mensch Erde. Wir könnten es so schön haben. Hallo, Herr Doktor.
Tag,
geht's dir gut?
Ja.
So früh am Morgen.
Ja, für dich stehe ich gerne auf.
Das freut mich. Wir haben, glaube ich, viel zu besprechen heute. Was ist das Wichtigste in diesem? Ja, ein Kaffee wäre erstmal gut. Komm, wir starten damit. Jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht, ist denn Pandemie jetzt demnächst zu Ende? Also sind wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, man weiß immer, das dauert immer so ungefähr, weiß ich nicht, 18 Monate und dann geht es Richtung Ende? Oder sind wir in so einer, das habe ich auch gehört, dass Menschen sagen, das passiert jetzt permanent. Also wir haben immer wieder Pandemie. Müssen wir uns darauf einstellen?
Also erstens, Pandemie heißt ja überall.
Überall.
Sonst wäre es ja eine Epidemie.
Ja.
Und eine Pandemie
wäre dann nur regional.
Genau.
Ja.
Und Pan ist das Wort für überall.
Ja.
Und das heißt, diese Pandemie ist auch erst dann zu Ende, wenn in allen Ländern der Welt über 80% der Leute geimpft sind.
Ja.
Und da sind wir noch meilenweit von weg.
Oh,
also
ja.
Wir freuen uns gerade, dass es mit dem Impfen in Deutschland halbwegs jetzt vorangeht und schnell sich beschleunigt. Das ist ja auch alles super. Bin ich auch ein großer Fan von. Aber ich habe in den letzten Jahren auch immer mehr über globale Gesundheit nachgedacht. Und das ist eigentlich etwas, worüber wir auch gerne sprechen sollten, dass sich die reichen Länder, als es losging mit der Pandemie, eigentlich verabredet hatten, pass auf, diesmal machen wir es schlauer. Wir sorgen dafür, dass erstmal die Menschen im Gesundheitswesen in allen Ländern geimpft werden. Also gibt es so eine Idee, 20% erstmal in allen Ländern impfen und dann den Rest impfen. Und dann, als der Impfstoff rauskam, sagten ganz, ganz viele, nö, erstmal wir.
Ja.
Und erstmal wir alle. Und die reichen Länder haben sich so viel Impfstoff gebunkert, mehr als sie selber brauchen. Und dadurch haben wir die Situation in Indien, in Brasilien, in anderen Ländern. Und das kann man erstmal egoistisch und inhuman finden, aber es ist auch noch gleichzeitig doof. Warum? Weil in den Ländern, wo die Infektion sich ungehindert ausbreitet, immer neue Mutanten entstehen. Und es werden auch weitere Mutanten entstehen, die irgendwann
zu uns sozusagen
wieder zurückkommen. Und deswegen habe ich so zwei Slogans. Der eine ist, global ist hier. Also wir können uns nicht rauskaufen. Wir können uns keine virenfreie Welt mitten in Europa bauen. Sondern wir sind vernetzt mit allen. Eine Erkrankung, die irgendwo auf der Erde auftaucht, ist auch bei uns, früher oder später. Und das heißt, wir sollten aus Eigennutz schon dafür sorgen, dass Menschen überall auf der Welt gesünder leben. Und das ist ein Gedanke, der mich sehr umtreibt. Also deswegen ist diese Pandemie noch lange nicht vorbei. Und eben die Grundlage für diese Pandemie war auch die Zerstörung der Regenwälder. Hast du darüber mal nachgedacht?
Nee, gar nichts. Die Ursachen der Pandemie ist mit die Zerstörung der Regenwälder?
Ja, also der Lebensräume der Wildtiere. Und
die sich dann zurückziehen können.
Genau. Also normales Verhalten von einem Wildtier wäre, wenn ein Mensch kommt, abhauen.
Richtig.
Ja, die haben gar keinen Bock auf uns. Was machen wir Menschen, doof wie wir sind? Wir hauen erstmal den ganzen Regenwald ab. Wofür? Für fucking Soja und Maisplantagen, um Tiere zu füttern, die wir dann schlachten und essen und finden das irgendwie für unsere überlegene Rasse irgendwie das angemessene Verhalten. Dabei übersehen wir aber, dass wir erstens mit der ganzen industriellen Tierhaltung die Hälfte der Klimagase direkt oder indirekt verursachen. Und zweitens, dass wenn Wildtiere keine Rückzugsorte haben, sind die gestresst, werden krank, dann werden die noch gejagt, gehandelt und blutend übereinander geworfen mit lauter anderen Arten, mit denen sie in einem echten Leben nie zu tun gehabt hätten. Und das ist ja die Krux. Und dadurch entstehen Mischungen von den Viren, von allen Flüssigkeiten, die da durcheinander fließen. Und das ist das ist eigentlich der Grund, warum in den letzten Jahrzehnten diese Pandemien und Epidemien so häufig geworden sind. weil wir sozusagen die Tiere zu Kontakt mit Menschen zwingen, den sie normalerweise gar nicht hätten. Und das ist etwas, wo ich mich wundere. Wir haben 15 Monate jetzt rauf und runter immer nur über Corona geredet. Warum reden wir nicht darüber, dass in der Pandemie ist, vor der nächsten Pandemie, wenn wir aus dieser nicht endlich lernen, stopp den Wildtierhandel?
Also meine komischen Gedanken, die ich dann von so Leuten hatte, die sagten, ja, nein, so eine Pandemie, das ist völlig normal, das gibt's so alle paar hundert Jahre, eigentlich immer so einmal alle 100 Jahre, guck doch mal, spanische Grippe, guck mal davor, dann haben sie mich so einmal durch die Weltgeschichte geführt, da dachte ich mir so, ja, okay, jetzt sind wir halt dran gewesen.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 40 geworden.
Ah, okay.
Ja.
Ich bin ja schon ein bisschen über 50, ich bin ja 67.
Ja.
Und allein in meinem Leben gab es schon viele heftige neue Infektionen, die vom Tier auf den Menschen übertragen wurden. Zum Beispiel HIV.
Ja, zum Beispiel HIV.
Wo ja auch viele denken, das ist irgendwie vom Himmel gefallen. Nee, das kam ursprünglich von Schimpansen.
Ja.
Und dort, wo Schimpansenfleisch gegessen wurde, ist der Übertragungsweg sozusagen auch wieder durch zu viel Nähe von uns Menschen zur Tierwelt entstanden.
Also das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass das erstmal weitergeht. Weil, also ich sehe überhaupt nicht in bestimmten Regionen der Welt, dass sich das verbessert. Und mit das meine ich die Abholzung, die das Tier den Rückzugsraum wegnehmen und dann auch teilweise aus ganz vielen, aus kulturellen Gründen, aus monetären Gründen, aus Hunger, dass du nach wie vor sagst, ich war im Wald im Kongo und nach so einem Tag saßen wir dort nachts und haben gesagt, boah, was für eine schöne Ruhe. Und dann haben wir uns gefragt, warte mal, warum ist das so ruhig in diesem Regenwald? Warum sehen wir gar kein einziges Tier? Nada, nichts. Du hörst nicht mal irgendwie einen Vogel. Im Regenwald müsste es, glaube ich, eigentlich sehr laut sein, weil da sehr viele Tiere sind. Da war gar nichts, weil sie natürlich alles dort rausgejagt hatten, um das zu essen.
Ja.
Und da ist nichts mehr übrig geblieben. Weißt du, was ich meine?
Also das ich weiß es total. Also das ist ist ja spannend, dass wir gleich hier so wo fahren wir gerade durch?
Wir fahren
Wuppertal sein.
Richtig. Wir fahren für Sie von Köln nach Berlin heute, wobei ich mich in Hannover verabschieden werde. Aber wir haben ja das schöne so Richtung Wuppertal, stimmt.
Genau.
Eigentlich schön, dass wir dort ein bisschen Ausflug in Kongo gemacht haben. Ist auch das Kongo Deutschlands, nennt man das auch. Die Demokratische Republik Wuppertal. Nee, aber es gibt kein anderes Thema, weißt du, man kann sich natürlich über alltägliche Sachen wie das Wetter unterhalten, aber man kann sich auch darüber unterhalten, dass, liebe Leute, das wird nicht die letzte gewesen. Wird das nicht die letzte gewesen sein?
Nein. Du meinst? Ja, auf keinen Fall. Und das ist ja auch verrückt, dass die Leute, die das vorhergesagt haben, dass eine Pandemie kommt, früher oder später, wir wussten nur nicht genau wann, dass die dann auch noch angepinkelt wurden sozusagen, die hätten das verursacht und so weiter. Also was mich in dieser Zeit, du bist ja auch für öffentlich-rechtlich unterwegs als Journalist.
Absolut, ja.
Wirklich auch noch zusätzlich beschäftigt zu den Fakten ist unser Umgang mit den Fakten. Also wie viel in Social Media inzwischen Leute unterwegs sind, die immer professioneller werden, totalen Bullshit zu erzählen. Macht dir das nicht auch Angst?
Mir macht das Angst, ja. Aber mich macht's noch mehr wütend. Und ich schreibe dann aber auch und sag, warum. Und das ist so eine Sache, das würde ich mir von vielen Menschen wünschen. Das ist genau, was du anfangs sagtest, wenn man jeder noch eine Person mitgenommen hätte zu Fridays for Future, dann das hätte schon einen ganz anderen Impact gehabt. Und da muss ich tatsächlich sagen, ist es am öffentlich-rechtlichen Apparat und überhaupt an allen Sachen, die wir in unserem Land haben. Wir haben Stellen, an die wir uns wenden können. Wir zahlen ja dafür. Und dann rufe ich jetzt auch wirklich alle auf, wenn Sie mit was unzufrieden sind, schreiben Sie das. Aber bitte schreiben Sie es sachlich. Nicht mit
wenn man mit zwei Zeilen ist, wo man dann darf sagt, man das auch schreiben.
Und das ist auch gut. Lob ist auch eine Sache, die in allen Abteilungen ankommt, viel besser als der Hass. Aber wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, kann man schreiben. Und ich finde, dass die Bevölkerung mündig ist. Man braucht sie nicht irgendwie so sehr an die Hand zu nehmen. Du kannst, glaube ich, den ZuschauerInnen ein bisschen mehr zumuten.
Ja.
So, das machen wir jetzt. So, deswegen, ich hoffe, Sie kommen hinterher. Herr Hirschhausen hat ja die schöne Eigenschaft, Sachen komplizierte Zusammenhänge runterzubrechen und ganz haptisch zu erklären. Deswegen schwere Themen ein bisschen leichter verpackt. Das ist ja so ein bisschen das Ziel. was wir alle haben sollen.
Ja, das ist ja lustig, dass ich meine, du bist ja auch bekannt geworden auch für deine komische Seite. Mhm, und ich ja auch. Und gleichzeitig merke ich das bei ganz vielen Kollegen. Im Moment ist die Zeit einfach reif für Ernsthaftigkeit und auch authentisches Sagen, das weiß ich nicht und das Richtig. Macht mir Sorge. Und deswegen ist ja, glaube ich, auch dieser Aufruhr von den Schauspielern, die da irgendwie versucht mit Ironie und Sarkasmus und Kunstfreiheit irgendwie sich...
So nach hinten losgegangen.
So ne? nach hinten losgegangen, weil er sagt, ich bin mit der Doc Holzner, auch Doc Caro, in Kontakt gewesen. Und ich dachte, Mensch, so sollen doch mal eine Schicht auf der Intensivstation mitmachen, dann denken die da anders drüber.
Ja.
Und wir brauchen mehr konstruktive, kooperative Leute und keine Zyniker.
Ja, dann, weißt du, wir reden ja auch dann sehr viel darüber, dass wir Dinge brauchen und Dinge machen müssen. Und dann sagst du, die Pandemie wurde schon so oft vorausgesagt und die Leute wurden belächelt und nicht ernst genommen. Wir wissen überall, wo die Ursachen sind. Was ist es? Warum sind wir so? Wird das dann irgendwann sein, dass wir einfach runtergehen, weil wir zu bescheuert sind? Weil wir sagen, nee, ich möchte aber gerne meinen Schnitzel für 1,20 Euro weiterhin essen, weil es schmeckt mir. Und das Recht möchte ich mir nicht nehmen lassen. Oder braucht es eine Instanz, die kommt und sagt, Tumula, das ändern wir jetzt? Also selbst das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht, sie können ja nichts umsetzen letztendlich, so wahrhaftig.
Ja, aber ich erlebe an ganz vielen Orten gerade ein totales Umdenken und das macht mir auch Hoffnung. Es ist natürlich spät. Ich meine, viele von den Dingen, die uns heute auf die Füße fallen, sind seit 50 Jahren auch bekannt. Ich habe für mein neues Buch den Ernst-Ulrich Weizsäcker interviewt. Der ja. ist jetzt 80. Der hat mit Club of Rome, mit Grenzen des Wachstums, mit seinem Wuppertal-Institut auch als Politiker sehr, sehr lange auch alleine da als Pionier da gekämpft.
Ja.
Ich mag einen Satz, woran erkennt man Pioniere? An den Pfeilen im Rücken.
Ja, wurde geschossen.
Es wurde auch immer aus seinen eigenen Reihen,
ja.
der zu weit vorne ist.
Ja.
Der hat es nicht leicht. Und dann habe ich ja auch Jane Goddard interviewt, die Schimpansenforscherin. Und die hat mir, ähnlich wie du, eine sehr, sehr direkte Frage gestellt. Sie sagte, wenn die Menschen so schlau sind, wie sie immer behaupten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause?
Was hast du geantwortet?
Ich habe erst mal dreimal geschluckt, weil das die wichtigste Frage ist, die wir gerade vor der Nase haben. Und ich habe kurz in meinem Hirn geblättert, ob ich irgendwie eine schlaue Antwort habe. Aber im Prinzip ist das vor 3 Jahren der Punkt gewesen, wo ich sagte, so, jetzt kümmere ich mich darum, wo gibt's gute Lösungen, wo gibt's coole Leute, wo gibt's Projekte, wie ich möchte, wenn ich mal ablebe, zurückgucken können und sagen, ich habe wenigstens versucht, das bekannt zu machen. Das Problem ist riesig, es ist ernst, die Klimakrise ist da, sie ist nicht irgendwann, sie ist jetzt, sie ist nicht irgendwo anders. Es geht nicht um Eisbären und den Meeresspiegel in der fernen Zukunft, sondern hier und jetzt sterben schon Leute in Europa durch Hitze, durch neue Infektionskrankheiten, durch eine Zunahme an Allergien, die kaum einer wahrnimmt, aber explodieren. Infekte mit Borrelien, mit Zecken und so weiter. Also wenn man hingucken will, dann kann man das alles sehen. Der Wald ist fertig, 80% des Waldes ist kaputt. Und das ist der kleine Ausschnitt in Deutschland. Und das globale Picture ist natürlich... die maximale Ungerechtigkeit, dass die Länder, die am meisten in die Luft gepustet haben, die sind, die am wenigsten bisher davon abkriegten. Und die Länder des globalen Südens, die haben heute schon die Folgen der Klimakrise in Ernteausfallen, in Extremwettern, in Dürren und so weiter. Und da habe ich selber vor 3 Jahren ganz, ganz viel von nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich fühle mich auch immer noch wie so ein Anfänger auf diesem ganzen Thema Klimawandel und Gesundheit. Aber auf der anderen Seite sehe ich schon, dass das jetzt in ganz, ganz vielen Schritten vorangeht. Du nicht?
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe viel darüber nachgedacht, ob sich irgendwas verändert, ob wir handeln. Ich habe bei den jungen Leuten, bei jungen Leuten meine ich alle, die so, weiß ich nicht, unter 25 sind, schon das Gefühl, dass sich viel getan hat, dass die ein ganz anderes Bewusstsein haben. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es aber nur die jungen Leute, die ich kenne, die so sind. Weil ich treffe auch in sozialen Netzwerken mittlerweile auf sehr viele junge Leute, die eher wieder so konservativ sind, die diese ganzen konservativen Werte hochhalten, die dann plötzlich sich mit so Sachen, die es nicht mehr gibt, Aktentasche und so ein Kram, aber so dieses so sich zurückorientieren. Es gibt dir ja Halt und Stabilität und Sicherheit. Und was hast du denn heute für einen Wert? Was willst du denn heute verschenken zu einem 18. Geburtstag oder zu einem 30. Geburtstag? So? Wer braucht heute noch ernsthaften Füllfederhalter? Was schreibst du denn? Wo denn? Auf welche, was für ein Papier?
Taschenuhr.
So, eine Taschenuhr. So. Selbst eine Uhr. So, du hast eine schöne Uhr um.
Ja.
So. Aber selbst eine. Ich hab jahrelang eine Uhr umgehabt. Dann ist das Band gerissen. Es hat ja alles geschlossen. Dann kann ich es nirgendwo reparieren lassen.
Und aber ich brauche sie ja nicht. Weißt du, warum eine Armbanduhr wichtig ist?
Sag mal.
Weil du. Warten wir mal gerade die wichtige Ansage
durch. Die wichtige, die ich nicht verstehe, aber die ist auch schon vorbei. Doch.
Machen wir. Deswegen klingt's auch so komisch, weil wir durch die Maske reden. Nee, du und ich sind ja grundneugierige Menschen. Und,
richtig.
Das absolute Gift für unser Hirn ist ja dieses Informationsfetzen hier und da und dort, was unser Handy und das Smartphone uns die ganze Zeit sozusagen
anbietet. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Und wenn du eine Armbanduhr hast, da gibt es Studien zu, die Einstiegsdroge ins Handy zu gucken ist immer
Uhrzeit.
Die Uhrzeit.
Ja.
Und dann denkst du, ach, jetzt gucke ich ja schon, jetzt entsperre ich mal schnell. Oder,
richtig, und manchmal, dann, ist der Spaß von selbst.
Oh, da ist ja noch eine Nachricht. Und,
ein Bild auf Instagram, ein kleiner Kommentar.
Du hast recht. Und dann bist du eine halbe Stunde, weil du eigentlich nur auf die Uhr gucken wolltest.
Das stimmt.
Hast du wieder deine Lebenszeit verdödelt.
Aber ich werde meine Uhr wieder reparieren lassen, weil es wirklich, aber auch genau aus dem Grund, aber ich habe nicht weitergedacht. Guck mal, es braucht Menschen wie dich, die dann einen dazu bringen, da einen Schritt weiter zu machen. Und das klappt aktuell, finde ich, halt gerade nicht bei schwierigen Themen durch Satire, Kunst und andere Sachen, sondern man muss es wirklich einfach benennen, weil das Themen sind, die sind halt ein bisschen schwerer. Man kann sie unterhaltsam verpacken. Man kann sie näher bringen den Menschen, indem es mehr in die Realität geht. Aber ich finde, dem mit Spott oder mit Satire zu begegnen, ist gerade schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass die jungen Leute das doch gar nicht wollen. Die sind bereit, sich ernsthaft mit Themen auseinanderzusetzen. Und denen tun auch schwere Sachen nicht weh. Auch lange Artikel tun denen. Auch so ein Irrglaube anzunehmen, nur weil die auf TikTok 15-Sekunden-Videos gucken, müsste auch der Zeitartikel in 15 Sekunden durchzulesen sein. Pappalapapp,
die lesen das. Ich meine, erstmal Gratulation zu deinem Podcast hier. Ich meine, das ist ja auch nicht 15 Sekunden.
Richtig.
Und trotzdem
richtig.
Hören die Leute das gerne.
Ja.
Deswegen, deine Frage war ja auch, wie kommt man sozusagen auch als Gesellschaft weiter? Und meine Strategie ist, dass ich als Arzt ja auch gearbeitet habe und oft so Kongresse moderiere, beim Deutschen Pflegetag oder jetzt gerade vor wenigen Wochen war einer der größten Ärztekongresse sind die Internisten. Das sind alle, die sich mit Lunge, mit Herz, mit Bauch, mit all den inneren Organen beschäftigen.
Ja.
Größte Gruppe der Ärzte. Und da hatte ich die Chance, eine Pressekonferenz zu machen und so ein Symposium mit wirklich den Spitzen vom Ärztekammerpräsidenten über Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, über eine sehr, sehr schlaue Medizinethikerin Verena Wild aus Augsburg, die so über Impf- und Gerechtigkeitsfragen nachgedacht hat und dem Professor Schellung, der Präsident der Internisten war zu dem Zeitpunkt. Und alle haben gesagt, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr, vor der wir stehen. Und das hätten die vor 2 Jahren alle nicht so klar benannt. Und da bin ich schon einmal zuversichtlich und bin auch stolz und möchte an der Stelle auch allen danken, die da dieses riesendicke Brett bohren.
Ja.
Weil wir hatten vor 2 Jahren noch eine Demo gemacht vorm Ärztetag, weil von Health for Future und meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und da gibt's die Allianz Klimawandel und Gesundheit. So ein Netzwerk von Ärztinnen und Ärzten und Gesundheitsberufen. Und da waren wir sozusagen noch vor dem Kongress.
Vor der Tür noch.
Und jetzt sind wir auf dem Podium. Und keiner sagt mehr, das ist ein Spinnerthema. Und vor wenigen Jahren hieß es immer noch, nee, komm, lass uns mit dieser Ökohysterie in Ruhe. So schlimm wird's nicht. Früher war es auch schon mal wärmer. Und das hat sich schon geändert. Ich meine, muss es ja auch, weil die Wissenschaft ist eindeutig, es ist echt, es ist menschengemacht, es ist hier und jetzt, es ist bedrohlich und noch könnten wir was ändern. Wir sind aber die letzte Generation, die was ändern kann.
Also du meinst, dass es danach ist vorbei? Ich habe jetzt ja gerade gelesen, dass die irgendwelche Dinger ins All schießen wollen, damit das irgendwelche Sonnenstrahlen abfedern, um ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen. Dann saß ich da mir so, oh Gott, das tatsächlich, das habt ihr euch überlegt, dass wir das machen. Ja. Das müsst ihr erstmal alle entwickeln, das muss auch noch funktionieren, ja. um Zeit zu gewinnen. Also nicht, dass es aufhört, was hier passiert, um noch mehr Zeit zu gewinnen. Wie wäre es, wenn wir die Zeit, die wir da reinstecken wollen, das ins All zu schießen, nutzen, dafür hier was zu verändern? Oh, aber dann sitzt du dann, dann nehme ich, okay, wunderbar,
weißt, woran mich ich das bin erinnert? Irgendwann tot. Seit ich auch als Journalist arbeite, sind wir immer ganz kurz vor dem Durchbruch, Krebs für immer zu besiegen.
Immer, ja.
Und wir sind ganz kurz vor dem Durchbruch, mit dem Fusionsreaktor alle Energieprobleme
richtig,
zu lösen.
Ja.
Und das hört man dann regelmäßig alle 5 Jahre.
Ja, ja.
Was ich aber spannend finde, ist tatsächlich die Frage, warum nutzen wir nicht die Lösung, die die Natur bietet? Also das nennt sich Nature-Based Solutions. Also wenn wir einen Apparat erfinden wollen, der CO2 aus der Luft bindet,
müssen wir in die Natur gucken.
Guck mal aus dem Fenster hier. Jeder von diesen Bäumen
macht das.
Macht genau das. Und wir holzen die ab in einem rasenden Tempo und setzen gleichzeitig Ingenieure dran, etwas zu entwickeln, was genau das kann.
Ja.
Das ist doch der Irrsinn.
Aber was ist dann, ist die Lösung, dass die Grünen an die Macht kommen, weil die das alle schon wissen? Oder, also weil ich glaube ja nicht, dass irgendeine andere Partei das nicht weiß. Ich glaube, das ist eine Sache, die ist völlig unabhängig davon, ob wir jetzt eine grüne Bundeskanzlerin haben oder ob wir einen ganz anderen Menschen dort vorne sitzen haben, weil das ist eine Sache, die ist bekannt, die betrifft alle und ich finde, es muss nicht eine angebliche Öko-Klimapartei dafür an die Macht kommen. An die Macht kommen hört sich auch so schlimm an, ne? Mittlerweile. Oh Gott. Muss nicht Regierungsverantwortung übernehmen. So, das ist schöner. An die Macht kommen hört sich immer so nach Hitler an. Um das zu verändern. Warum können wir uns nicht darauf einigen? Es gibt bestimmte Parteien, die haben bestimmte Klientelpolitik, Sachen, die sie vorantreiben möchten. Das brauchen wir auch, das ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt so ein paar übergeordnete Themen. Ja. Die allen nützen, weil wenn wir das nicht beheben, kann es die Klientelpolitik gar nicht mehr geben, weil es gibt gar kein Klientel und niemand mehr da ist. Also was ist die Lösung? Also auf was gucken wir in diesem neuen Jahrzehnt, was jetzt angebrochen ist?
Das ist genau mein Punkt, was du sagst. Das Thema Gesundheit ist sozusagen das, was uns alle angeht. Und apropos Klientelpolitik, kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur backen oder kaufen.
Ja.
Noch nicht mal Privatpatient.
Ja.
Und ich bin gesetzlich versichert, also ich an dieser Stelle auch gerne erwähne. Und 95% der Weltbevölkerung wäre sehr gerne bei uns gesetzlich versichert. Wenn wir nach wie vor nicht kapieren, dass ich mag auch diese ganzen Worte nicht. Also Nachhaltigkeit und Ökologie, da schlafen dir schon so die Füße ein.
Völlige
da
hast du so Worthülsen, und leeres jetzt, Nichts.
Und sofort reagieren Leute, ja, das ist irgendwie die Verbotspartei oder die schränken unsere Lebensqualität an. Sage ich Bullshit. Und deswegen habe ich mein Buch genannt Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Wir, ausgehend von dieser Frage von der Jane Goodall, müssen wir uns doch konkret die Frage stellen, wenn wir weiter nichts tun, zerstören wir die Freiheiten für die nächsten Generationen, wir zerstören unsere eigene Gesundheit. Im Moment sterben 8,8 Millionen Menschen jedes Jahr an Luftverschmutzung. Woran hängt Luftverschmutzung? Maßgeblich an der Energieerzeugung. Wir haben Solarpanels, wir könnten 100% Erneuerbare in Deutschland haben. Das nicht zu haben, ist eine Beleidigung der Intelligenz unserer Ingenieure.
Richtig.
Und von jedem, der Dreck einatmet. Wir fahren hier durchs Ruhrgebiet.
Ja.
Das ist mal groß geworden durch die Kohle.
Ja.
Als ich noch im Pflegepraktikum war, da gab es Fieberthermometer aus Quecksilber.
Ja.
Und wenn eins auf den Boden gefallen ist, hast du mal
Quecksilber? Ich erinnere mich, ich bin ja Iraner, da haben wir immer noch Pflegethermometer mit Quecksilber. Nein. Tolles Element übrigens, Quecksilber. Ja. Wird viel zu wenig Werbung für gemacht.
Pass auf, die Hammer kommt noch. Wenn das runtergefallen ist, dann sind diese kleinen Kügelchen überall hingeflutscht.
Ja, die sind überall hingeflutscht.
Das ist ja ein flüssiges Metall.
Ja.
Und dann wurden alle Patienten aus dem Zimmer raus und natürlich die niederste Stufe der Existenz war dann der Pflege.
Richtig.
Praktikant.
Der Pflegepraktiker. Ich. Eckart muss sein. Sammel mal auf.
Genau, und dann hast du mit versucht, so jedes von diesen kleinen Finselkügelchen da wieder einzusammeln, weil das ja so giftig ist. Jetzt halte ich fest, während wir hier durch ein Braunkohlegebiet fahren. Braunkohle kommt aus der Erde, da ist jede Menge Verunreinigung drin. 7 Tonnen Quecksilber kommen jedes Jahr in Deutschland in die Luft durch Kohleverstromung. Das ist ein Verbrechen.
Ja.
Und das ist nicht nur das CO2, das ist nicht nur der Feinstaub und der ganze Dreck, sondern es sind auch Dinge, Substanzen, die einfach mit in die Luft kommen. Und da sage ich, dazu gibt's keine zweite Meinung. Das ist ärztlich, das ist medizinisch klar, das Zeug ist giftig, das sollten wir nicht tun. Und das ist nicht eine Frage von links oder rechts oder konservativ oder progressiv, sondern das ist der gesunde Menschenverstand. Und da versuche ich eben Allianzen zu schmieden in der Öffentlichkeit, auch im Gespräch mit dir, aber eben auch hinter den Kulissen zu sagen, Leute, hört auf, in diesen Schubladen zu denken, weil wir haben ein echtes Problem und da müssen wir uns über alle Generationen, über alle Parteien einfach mal einig sein. Und als Arzt sagt man immer erstmal die Diagnose und dann die Therapie. Und solange die Leute nicht verstanden haben, dass die Diagnose ernst ist, folgen sie einem auch nicht, dass die Therapie auch drastisch ist. Wenn du zum Arzt gehst und mit Kopfschmerzen und du denkst, ich will eigentlich nur hören, das ist nichts Ernstes, ein bisschen Kopfschmerztabletten, geht wieder weg. Und er sagte, sie brauchen eine Chemotherapie, sagt dir aber nicht, dass du einen Tumor hast. Dann würdest du sagen, was ist das für ein bekloppter Arzt?
Ja. Muss er in die Hand genommen werden, damit man versteht, wo das überhaupt hingeht.
Ja, man muss erstmal klar sagen, Leute, das ist Fakt. Und wir haben tatsächlich nur noch 10 Jahre. Da gibt es das Kohlenstoffbudget, da gibt es diese Idee von den, wenn man das gerecht verteilt, haben wir in weniger als 10 Jahren unseren Teil, der uns Deutschen zusteht, in die Luft gepustet, weil wir einfach viel früher angefangen haben, auch als die Chinesen. Und dann kommen diese Kipppunkte. Und deswegen ist es, ganz ehrlich, früher dachte ich auch, 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad ist doch nicht so schlimm.
Ja.
Aber das sind ja Durchschnittstemperaturen. Es geht ja nicht darum, dass es, wenn es sonst 20 Grad war, jetzt 21 Grad hat, sondern es geht um Durchschnittstemperaturen. Und das heißt, die Extremwetter nehmen zu. Ich habe mit Sven Plöger auch gesprochen. Der hatte mir einen Gefallen getan. Als du in der Schule warst, wann gab es einen Hitzefrei?
Ab 27 Grad vor 11 Uhr müsste das gewesen sein.
Ja.
Das war das Schönste, was es gab. 3-mal wurde gegongt und die Party ging los.
Ja.
Das ist ja vorbei heute. Heute gibt es ja keine Hitzefrei mehr an Schulen.
Nee, das, ich habe mir die Zahlen besorgt in meiner Grundschulzeit, die 15 Jahre früher war. Die war die Definition 25 Grad um 10 Uhr morgens.
Um 10 Uhr morgens. Ach, guck mal, bei uns war schon, vielleicht warst du auch im Schatten, aber das war wirklich, das Thermometer stand irgendwo im Schatten.
Genau, und dann haben wir manchmal versucht, so mit dem Feuerzeug.
Ja.
Thermometer, aber der Lehrer war nicht ganz so doof. Er hat noch ein zweites Thermometer. Der hat mir mal ausgerechnet dann, da gibt's ja die Daten vom Meteorologischen Instituten, wie oft hätte es nach dieser Definition damals Hitze freigegeben, in einem Zeitraum von 15 Jahren und
wie heute.
Und heute, ja.
Oh, erzähl mal.
Und damals war es in diesem Beobachtungszeitraum nur 4-mal und heute ist es über 100-mal. Das heißt also, Fridays for Future geht zu Recht auf die Straße, damit es in Zukunft überhaupt noch Bildung und Schule gibt. Also das ist nicht Schule schwänzen, das ist Schule sicherstellen.
Aber das Problem wurde gelöst, indem man einfach hitzefrei abgeschafft hat.
Ja, aber...
So, Problem aus den Augen, aus den Sinn. Ach so, nee, ist doch super.
Nee, aber jetzt...
Gewöhnt euch dran. Die versuchen, die Menschen dran zu gewöhnen. 27 Grad ist völlig normal.
Und das ist der größte Irrtum. Wir können uns eben an bestimmte Sachen nicht gewöhnen.
Nicht gewöhnen, nee. Ne?
Wir sind Säugetiere. Menschen haben eine Biologie, haben einen Körper. Und dein Hirn, wie mein Hirn, fängt an, sich zu zersetzen ab 41 Grad. Wir hatten ja gerade über das Fieberthermometer geredet. Warum gingen die alle nur bis 41 Grad? Weil mehr hält der Mensch nicht aus. Und das wird sich nicht ändern. Das ist Fakt, das ist Biologie, das ist medizinische Wissenschaft. Warum? Weil sich die Proteine in deinem Hirn zersetzen. Und wir vergessen oft, wir denken, wir sind so schlau, wir können uns aus allem irgendwie befreien, rauskaufen und irgendwie eine technische Lösung finden. Nee, wir haben einen Körper, wir haben hoffentlich auch noch eine Seele, aber der Körper hat bestimmte Grenzen. Und 41 Grad ist Ende Gelände. Und wenn du ein Ei schon mal gekocht hast, dann weißt du auch, wenn es mal flüssig war und hart wird und es sich abkühlen lasse, dann wird es nicht wieder flüssig.
Nee.
Das heißt, es gibt Dinge, die sind irreversibel, nicht umkehrbar.
Ja.
Und wenn wir einmal längere Zeit eine Körperkerntemperatur über 41 haben, dann fängst du erst an zu spinnen, Halluzinationen, irgendwann bist du im Koma, irgendwann bist du tot. Das ist Gesetz. Und ich bin auch mit Harald Lesch befreundet, der hat mir einen Satz geschenkt, den ich gerne auch in jedem Interview verwende. Naturgesetze sind nicht verhandelbar. So ist die Natur. Entweder wir akzeptieren das oder nicht. Und nur weil wir in Paris, was ja großartig war, diesen Vertrag unter allen Staaten geschrieben haben, hat sich noch kein CO2-Molekül von der Atmosphäre wieder beeindruckt. Oh, die haben unterschrieben. Na, dann gehe ich mal wieder.
Alle wieder zurück.
Alle wieder zurück. Ja. Nee, wir denken oft, wir tun ja schon so viel. Und de facto war 2020 wieder das wärmste Jahr in the record of history, also in der Wetteraufzeichnung. Wir hatten die schlimmste Dürre, die Deutschland jemals gehabt hat. Wir können an den Baumringen auch von historischen Bäumen aus Mooren und so weiter, können wir messen, wie Wetter früher war. Es war noch nie so trocken in den letzten 2000 Jahren. Das sind total alarmierende Dinge und ich suche ja immer Bilder oder Wege, dass die Menschen das nicht nur im Verstand verstehen und sagen, ja, habe ich schon gehört,
dass wir auch
spüren, das geht um uns. Es geht nicht um irgendwie was ganz Abstraktes. Es geht ganz konkret auch um unser Leben und unsere Lebensqualität und die Freude daran. Sommer war doch mal was, worauf ich mich gefreut habe als Kind. Ja,
jetzt hat man Angst davor.
Und heute habe ich Angst davor, wie heiß wird es? Weil ich finde, ab 35 Grad habe ich keinen klaren Gedanken mehr. Wie ist es bei dir?
Wir haben es ja nicht. Also das Problem ist, bei mir sagt man ja dann immer dann noch, ach, ihr kommt ja aus dem Süden und ihr seid das ja gewohnt.
Du Südländer, du musst das doch gut können.
Du bist ja hier das Heißblut und so. Sag ich, ja, ich finde es auch ganz toll. Aber wir haben flächendeckend Klimaanlagen.
Ja.
Im ganzen Iran stehen Klimaanlagen und die sind auch an, weil auch wir können nicht durchgehend bei 40 Grad Außentemperatur schlafen. Das funktioniert nicht. Dann werden die alle wach, die Leute. Das haben wir hier aktuell nicht.
Und das will ich auch nicht haben.
Nein, es ist auch nicht Sinn der Sache, dass wir jetzt nachrüsten, damit wir Klimaanlagen haben,
sind der größte Bullshit.
Klimaanlagen ist, es ist eine, es, ja.
Nein, es ist ja für alle Menschen, die darauf angewiesen sind, natürlich die Rettung. Aber es ist eine völlig Illusion, dass damit wir irgendwie vorankommen. Warum? Weil Klimaanlagen ja nur Wärme von der einen Seite zur anderen Seite schieben können. Die ist ja nicht weg.
Nein, die Wärme ist ja da, die geht ja nicht weg.
Wenn du ein gutes Gedankenspiel, finde ich immer, wenn man stell dir vor, du hast einen leeren Raum, stellst einen Kühlschrank rein und machst die Tür auf.
Ja.
Wird der Raum kalt oder warm?
Beides. Vorne und hinten.
Der wird warm.
Der wird warm.
Ja. Warum? Weil da Strom reinfließt und der Kompressor arbeitet und Energie verbraucht wird und Abwärme entsteht. Das heißt, eine Klimaanlage kann nur einen kleinen Ort kühl halten.
Ach so, wenn der Raum zu ist.
Wenn der Raum zu ist,
ist eine Karte. Das weiß natürlich der gute Iran. Die Klimaanlagemaschine ist auf dem Dach.
Ja.
Ne? Deswegen stehen die auf dem Dach. Wir geben die Wärme dann an die Luft ab. Ja.
Und deswegen wird es in Städten und in diesem bis zur Mitte des Jahrhunderts leben, glaube ich, 80% der Menschen in Städten, wird es in den Städten unerträglich heiß durch die Klimaanlagen. Weil die Klimaanlagen auf dem Dach alle sozusagen so eine Hitzeschicht bilden. Und darüber denken die Leute nicht nach. Die denken, Klimaanlage ist ja eine super Sache. Und wenn es alle machen, dann verbrauchen wir erstens unglaublich viel Strom. Der Strom ist dreckig, solange wir nicht 100% erneuerbare haben. Und wir haben wirklich das Problem nur ein paar Meter verlagert.
Dein neues Buch Mensch Erde erscheint jetzt aktuell um den Zeitraum, wo wir senden. Also egal, wann Sie hören, entweder Sie können immer vorbestellen oder Sie können schon aktuell kaufen.
Ich habe eins mitgebracht.
Das ist immer so gut, dass ich immer hier das Glück habe, die Bücher ein bisschen,
noch nicht im Handel erhältlich
zu bekommen. Oh, das ist aber dick.
Ja, aber es ist
muss
auch schön.
Es aber sein.
Ja, weil ich
was
erstens
sind die,
alles da reingeschrieben habe, was ich wusste.
Was sind Dinge, die dir begegnet sind bei der Recherche dazu? Das ist ja das Schöne, wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, dann muss man tief eintauchen. Das ist ja schon ein bisschen erzählt, dass du mit vielen, vielen Menschen gesprochen hast. Wenn wir nur mal nach Lösungen gucken, und zwar die wir selber anwenden können, wenn jetzt jemand dort sitzt, weil ich will am Ende, glaube ich, müssen wir diese paar Prozent mehr erreichen, die sagen, ich gehe jetzt auch mit. Was können wir tun? Ich stelle die Frage häufig, ich meine sie aber gar nicht so, was kann der Einzelne jetzt tun? Essen Sie einfach einmal die Woche weniger Fleisch? Das meine ich nicht. Was ist das, was passieren muss, damit wir das stoppen, was jetzt passiert?
Eine Menge. Deswegen gibt es auch nicht die eine Lösung, sondern es gibt ein ganzes Kapitel über Lösungen. Aber ich bin jetzt neugierig, weil ich habe das erst vor zwei Tagen in der Hand gehalten. Da siehst du
da gerade ich sehe gerade Herrn von Hirschhausen, wie er neben einem Skelett steht und die Hand schüttelt mit einem schönen Blick zu ihm.
Und das ist das Kapitel Kommen und Gehen. Also bevor du weiterblätterst, erkläre ich dir kurz.
Ich kann gar nicht aufhören zu blättern, weil das auch so schöne Statistiken und Grafiken und Bilder und ganz schön geil.
Das ist schön, dass du bist wirklich einer der allerersten Menschen, die das Buch in der Hand haben. Hier, das könnten wir auch mal zusammen.
Die Oma, du bist schlau mit den Sachen, die du machst. Du weißt, wie gute Sachen funktionieren. Der Insider-Jargon zum Mitreden. Die Oma sagt, ich glaube, wir müssen mal was ändern. Der Öko sagt, wir engagieren uns für die große Transformation. Schön.
Oder hier, Opa sagt, das kann man doch noch mal verwenden. Opa, und heute sagen wir Upcycling. Und so. Also ich wollte einmal sagen, dass die Sachen, die wir heute so...
Kau, bevor du runterschluckst, Slow Food, ja. Also blöde Idee, ich habe dabei noch ein leichtes Störgefühl. Ich mag die Oma, ehrlich gesagt. Hä? Ist das so?
Oder? Ja, das ist doch so, dass wir immer denken, wir hätten das Rad neu erfunden. Und in Wirklichkeit kann man auch mal den Menschen über 80 zuhören, weil die viel nachhaltiger in vielen Bereichen gelebt haben als ihre Enkel.
Ist das so, ne?
Ja, klar. Das war eine Nachkriegsgeneration, bei meinem Vater auch. Ja, ich habe eine Geschichte drin, die heißt der nachhaltigste Tonschuh der Welt. Weil sich inzwischen ja ganz viele Firmen auch so ein bisschen mit Greenwashing hervortun wollen. Und dann sagen sie, in unserem Tonschuh ist irgendwie ein Stück Meeresplastik mitverarbeitet und jetzt ist der wahnsinnig nachhaltig. Und dann habe ich mal auf der Bühne gesagt, nachdem jemand da so einen Preis gekriegt hat für Marketing von nachhaltigen Tonschuhen, habe ich gesagt, übrigens, der nachhaltigste Tonschuh ist der, den man schon hat.
Dann war da gar nicht mal viel mit Lachen, ne?
Und dann habe ich von meinem Vater erzählt, der eben seit 30 Jahren das gleiche Paar Tonschuhe hat. Der ist ja jetzt auch kein großer Turner, aber der würde nie verstehen, warum man ein zweites Paar kauft, wenn man das eine noch hat, was funktioniert. Ja? Und das ist die Denke von den Leuten, die es auch mal schlechter gehabt haben.
Ist das ein Lösungsansatz, dass ich meine Schuhe trage, bis sie auseinanderfallen?
Ich habe ein Ding drin, wir brauchen neue Komplimente. Also normalerweise klar ist Konsumverhalten ein blinder Fleck von uns. Mobilität, Bahnfahren können wir auch noch drüber reden. Was essen wir? Weniger Fleisch, mehr Pflanzen. Das ist jetzt auch nicht neu, aber ich versuche immer so einen Dreh zu finden, das irgendwie spannend zu machen. Und bei den Klamotten habe ich gesagt, warum kaufen wir uns dann so viel? Weil wir eigentlich hoffen, dass das jemandem auffällt, dass ich was Neues habe.
Ja? Fällt meistens nicht auf, tatsächlich. Ja.
Und deswegen dachte ich, man müsste eigentlich als soziales Norm haben, dass man jemanden lobt, wenn er was anhat, was er schon mal anhatte. Also, ey, die Bluse, die steht ja immer noch so gut wie vor einem Jahr oder
ja,
so.
Ja.
Das ist
ja
erstmal ein bisschen abstrus, sich das vorzustellen, aber zu sagen, ich habe dann so ein Beispiel so, wie du warst im Harz. Das stelle ich mir total aufregend vor. Wie sind da die Leute? Wie ist die Natur? Also normalerweise kriegst du so eine Frage nach dem Urlaub immer nur, wenn du auf den Malediven oder in Australien warst.
Ja.
Das heißt also, wir müssen überlegen, wo Menschen sehen sich nach Anerkennung. Wir wollen auch nur Liebe.
Natürlich,
ja klar. Und wir kriegen oft nicht mit, was wir eigentlich brauchen und deswegen verbrauchen wir so viel. Das glaube ich. Das ist, wenn wir wüssten, dass wir tatsächlich sehr viel glücklicher sein könnten, wenn wir mehr Zeit hätten für die Dinge, die uns wichtig sind und weniger im Hamsterrad unterwegs wären. Aber dazu braucht sozusagen neue Werte und eine neue Idee, was ein gutes Leben ist. Ganz abstrakt. Und deswegen, du hattest gerade auch das Bild mit dem Skelett, wo ich dem Skelett Hallo sage. Das habe ich in der Charité aufgenommen. Die haben da so uralte Präparate. Das war einfach eine irre Stimmung. Und für das ganze Buch hatte ich einen total coolen Fotografen mit an der Seite. Der hat mich begleitet zu den Interviews, zu den Stationen, wo ich mich wirklich auch in Naturschutzgebiete mit Michael Suko da in Greifswald im Moor dann plötzlich wiederfand oder eben auf den Kongressen. Oder ich habe wirklich viel dafür zusammengetragen. Und diese Idee mit dem Skelett steht ganz am Anfang, weil ich glaube, es hat... Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es hat im Kern damit zu tun, wie können wir unsere eigene Endlichkeit auch akzeptieren. Also ganz viel von dem Hyperkonsum entsteht dadurch, dass wir unbedingt wollen, dass wir größer, wichtiger erscheinen, dass wir mehr haben, wenn wir sterben als der andere, dann haben wir das Spiel gewonnen, ja. Und das ist
bescheuert.
Das ist total bescheuert. Weil wir können das ganze Zeug nicht mitnehmen, wenn wir sterben, wohin auch immer wir dann gehen. Und darüber nachzudenken, steht am Anfang des Buches. Wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? Und endlich sind die Ressourcen. Und als Arzt finde ich auch immer, der Körper ist eine tolle Metapher. Wenn irgendwas in dir unbegrenzt wächst, dann hast du Krebs. Ja, und wir predigen immer noch ein unbegrenztes Wachstum. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, sonst können wir uns den Rest nicht leisten. Bullshit. Wer sagt das? Es gibt kein unbegrenztes Wachstum irgendwo in der Natur.
Ja.
In der Natur gibt's Kreislaufwirtschaft. Wenn wir den Wald in Ruhe lassen, gibt's da keinen Müll.
Ja.
Wird alles, was vom Baum fällt, kommt wieder zum Boden. Ich habe mit Peter Wohlleben, den kennst du vielleicht auch, hast du vielleicht auch schon mal im Podcast gehabt. Sehr cooler Typ. Ich habe ihn in seinem Wald besucht, in der Eifel. Und wir legten uns irgendwann auf den Boden zu den Wurzeln und lagen so einen Moment einfach nebeneinander. Und dann sagte ich, Peter, ist das nicht irre? Wenn wir lange genug liegen bleiben, dann werden wir wieder Teil dieses Baumes.
Ja.
Dann werden wir zerfallen, dann wird der uns aufsaugen und dann sind wir irgendwann so ein Blatt.
Ja, ja.
Und irgendwann fällt das Blatt wieder runter. Und ich glaube, dass deswegen, da bin ich vielleicht dir auch sozusagen diese eine Stufe voraus, in Anführungsstrichen, weil ich älter bin, dieses Gefühl, dass wir selber eine endliche Zeit nur zu leben haben, kann einem erstmal Angst machen oder es kann einen auch befreien von ganz schön viel Unsinn, den man dachte, machen zu müssen. Und ich glaube, dass dieses Aha, dass wir auch als Menschheit eine endliche Zeit haben, dazu beitragen kann, dass wir sagen, okay, warum machen wir es uns nicht schön?
Wie vermitteln wir das denn jetzt einem 20-Jährigen, der uns gerade zuhört und denkt so, sorry, komm, aber über Endlichkeit will ich gerade nicht reden, ich fange jetzt gerade an. Und jetzt, wo ich gerade ein bisschen Geld verdiene, willst du mir sagen, dass ich mir die neuen Turnschuhe nicht kaufen soll? Also ist das so?
Viele 20-Jährige, die ich auch gesprochen habe, ich hatte mit Scientists for Future, mit Fridays for Future, mit Vorlesungen rauf und runter vor den Medizinstudierenden der nächsten Generation, habe ich natürlich einen kleinen Ausschnitt der Gesellschaft gesehen, das ist mir auch klar. Aber da sind viele echt sehr, sehr weit im Kopf. Und da gibt's viele, die zum Beispiel gar keinen Führerschein mehr wollen. Ja?
Das ist mir auch aufgefallen.
Die ganz sagen, viele, die
keinen Führerschein mehr wollen. Ich brauche gar keinen Führerschein.
Ja. Da sind viele, die nicht sozusagen dieses klassische Karrieremodell haben. Ich muss unbedingt den geilsten Job haben und mich da auffressen lassen, sondern für die ist Work-Life-Balance ein Thema. Da sind viele, denen auch Geschlechtergerechtigkeit wichtig ist. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt zu gendern. Ich weiß gar nicht, ob ich schon in diesem Podcast musste. Man gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken. Aber wenn du mit 20-Jährigen zu tun hast, das ist völlig selbstverständlich. Ja? Und dann regen sich Leute auf, das ist doch keine schöne deutsche Sprache. Aber wem gehört denn die Sprache? Wer bestimmt das denn? Wie machst denn du das in deinem...
Also ich hatte, wir haben uns entschieden, hier einen neuen Podcast noch, den ich mache, als tagesaktuelle News. Und dort haben wir uns entschieden, dass wir gendern wollen. Und der Satz war, die MinisterpräsidentInnen-KollegInnen. Und ich habe den vorgelesen und dann habe ich gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Wie soll man das denn sagen, diesen Satz? Wie soll man den MinisterpräsidentInnen-KollegInnen sagen? Hab mich verhaspelt und dann habe ich versucht, den umzuschreiben. Dann stand ich dort mit meinem Stift und dachte mir so, boah, das wird ein sehr langer Satz jetzt, wenn ich sage, der Markus Söder und seine Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten und davon die Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte nämlich sagen, dass es um die Ministerpräsidenten geht, nicht um andere Kollegen. Weißt du, was ich meine? Es musste schon klar sein, dass es um das geht. Und dann habe ich das so oft aufgesagt, dass ich mittlerweile völlig normal MinisterpräsidentInnen-KollegInnen sage. Weißt du, was ich meine?
So wie Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkraut
bleibt Blaukraut. Genau, richtig. Es ist nur eine Übungssache. Ja. Und jetzt fällt es mir nicht schwer. Und ich merke, wie ich ein natürliches Gefühl habe dafür, zu gendern. Und wenn ich es nicht mache, habe ich das Gefühl, ich schließe einige Leute aus. Das ist mein ganz persönliches Gefühl. Muss sich keiner anschließen, muss auch keiner gut finden oder schlecht finden. Aber ich mache es einfach.
Ja.
Und ich habe gemerkt, wie einfach es ist, wenn es in meinen Sprachgebrauch übergeht.
Ja.
Ich sage ganz automatisch BürgerInnen.
Ja.
Die Zunge macht das ganz easy. Und ich habe es noch nicht immer in allem drin, aber ich finde es schön. Und ich habe mit Menschen zu tun, die mir schreiben und sich bedanken und sagen, vielen Dank dafür, dass du mich ansprichst. Und wenn es zwei Leute sind, bin ich happy damit, weil ich denke so, guck mal, da hat sich jemand, dem ist es so wichtig, der hat sich so angesprochen gefühlt, dass er sich hinsetzt und mir schreibt und sagt, danke, dass ich mich angesprochen fühle. So, das ist auch irgendwie total eine schöne, ist doch eine schöne Sache. Das mache ich sehr gerne, als Hassbotschaften zu bekommen von Menschen, die mir sagen, gehen Sie doch in Ihr Land zurück hier.
Ja. Das Buch ist ja immer ein Gemeinschaftswerk.
Und immer,
klar. Wir hatten über das Gendern auch rauf und runter gesprochen. Weil es ist das erste Buch, in dem ich das mache. Und ich habe mich auch am Anfang erstmal schwer getan.
Und man tut sich mit allem Neuen schwer am Anfang.
Dann, das ist so. Und dann habe ich gesagt, schreibe ich auch im Vorwort, Leute, mir ist auch klar, dass man sich, wenn man das nicht kennt, erstmal dran stört. Und das ist. Aber dann habe ich gesagt, die Zumutung, die wir den nächsten Generationen aufhalsen, sind sehr viel deutlichere Umbrüche als zwei Punkte.
Als zwei Punkte.
Und eine kurze Atempause.
Ja.
Und dann sagte ich, okay, ich akzeptiere gerne und ich verstehe auch, dass es wichtig ist. Es gibt auch ein Kapitel, das heißt Retten Frauen die Welt. Weil tatsächlich ja beim Gender geht es darum, alle Menschengruppen mit anzusprechen. Und vor allem sich darüber klar zu machen, wie oft Sprache auch Denken vorstrukturiert. Und in diesem Interview mit einer Umweltschützerin aus den USA, die ich in Deutschland getroffen habe, hat die mir glasklar sozusagen erklärt, wie zentral Woman Empowerment, also Geschlechtergerechtigkeit und die Klimafrage zusammenhängt. Hast du darüber mal was gehört oder nachgedacht?
Überhaupt nicht. Also ich unterhalte mich viel darüber, ob Frauen durch andere Ansätze die Welt verändern würden. Das ist auch eine Frage, die ich in ganz vielen Interviews stelle. Brauchen wir mehr Frauen an der Macht? Und dann ärgere ich mich wieder drüber, weil das sollte eine völlige Selbstverständlichkeit sein, weil Frauen ja einfach den anderen Teil der Bevölkerung stellen. Warum machen wir uns darüber Gedanken? Aber anscheinend müssen wir uns darüber Gedanken machen. Deswegen muss man die Frage immer wieder stellen, damit das in das Bewusstsein der Menschen immer weiter reingeht. Dass das schon anders ist. Ist es anders? Was hast du bei deinen Recherchen herausgefunden?
Ich sag nicht, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das Buch ist wie so ein Reisebericht. Also die Frage von Jane hat mich sozusagen losgeschickt und jetzt habe ich viele gesammelt Ideen, aber es geht noch weiter. Und zum Beispiel jetzt in der Pandemie kannst du zeigen, dass die Länder, die am besten durch diese Krise durch sind bisher, sind Länder, die von Frauen regiert werden.
Ist das tatsächlich so?
Ja, also dieses toxische männliche Ideal von dem Macho-Führer à la Bolsonaro, à la Trump, also Erdogan oder Putin, die sagen hier, was ich bin noch herrlicher als dieses Virus, das ist vorbei. Weil die tatsächlich, das klingt jetzt so klischeehaft, aber die Frauen haben mehr Dinge parallel im Blick und hören besser zu und finden auch in Demokratien bessere Leute um sich herum. Also die selbstherrliche Männlichkeit hat ja immer ein Problem mit anderen guten Leuten im Umfeld. Und eigentlich sind die komplexen Themen ja nur im Teamwork auch lösbar. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was hat das mit Klima zu tun? Wir haben viele Menschen auf der Erde. Ich mag dieses Wort Überbevölkerung nicht, weil wer ist denn über? Wer bestimmt denn, wer leben darf und wer nicht?
Richtig.
Deswegen ist der humane Weg, weniger Menschen zu werden, was für die Erde garantiert ein Aufatmen bedeutet, Bildung. Warum? Weil insbesondere Frauen die Zugang zu Bildung, zu Verhütung und zu Berufsleben haben, was sie nicht reduziert nur auf Kinder kriegen, überall auf der Welt dazu führt, dass Frauen weniger Kinder kriegen. Das war in Europa ganz genauso.
Ja.
Das ist in Bangladesch so, das ist in Nigeria so. Nur zeitversetzt. Und der Prozess geht in Bangladesch zum Beispiel in der Hälfte der Zeit, wie es bei uns gebraucht hat. Bei uns hat es ungefähr 100 Jahre gebraucht, dass wir von 5, 6, 7 Kindern auf ein oder zwei sind. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch in vielen anderen Ländern. Sogar schneller als bei uns. Der Schlüssel dazu ist, Mädchen müssen zur Schule gehen können. Warum können sie das oft nicht? Weil in vielen Kulturen nach wie vor, wenn du zwei Kinder hast und wenig Geld, geht der Junge. Dann kommen die in die Pubertät, dann hat das Mädchen plötzlich ihre Tage. Dann haben die keine Binden, keine Tampons, keine Hygieneartikel. dann bleiben die zu Hause.
Ja.
Dann werden die eingebunden Feldarbeit, in Dinge zu Hause und zack ist so eine Bildungsbiografie wegen einem völlig natürlichen Vorgang unterbrochen. Oder abgebrochen. Das heißt also, diese Mädchen werden dann früh schwanger, werden früh verheiratet und sagen, die Lebensperspektive ist schon klar. Und deswegen ist natürlich es so, dass je mehr Menschen es gibt, desto mehr Ressourcen werden verbraucht. Aber entweder gibt's Krieg und wir reduzieren uns durch Gewalt und durch Konflikte, die es unweigerlich geben muss, um Raum, wo es Wasser gibt, um wo kann man was ernten, wo kann man überhaupt noch leben, auch in der Hitze. Oder wir kriegen das hin, dass wir sagen, über diesen Peak, der zur Mitte dieses Jahrhunderts zu erwarten ist an Leben, an Weltbevölkerung, dass wir da halbwegs irgendwie rüberkommen und dann kann es stabiler werden. Und das ist mir wichtig, deswegen habe ich auch genannt im Untertitel, wir könnten es so schön haben, wir müssen ein positives Bild in die Köpfe kriegen, dass wir zwar jetzt in der akuten Krise sind, aber es gibt einen dahinter. Wenn wir das Gefühl haben, es wird eher alles schlimmer und Menschen werden immer mehr und alles wird immer katastrophaler, da kannst du ja nur noch verzweifeln. Und wir müssen nicht verzweifeln. Wir haben eigentlich noch eine kleine, aber eine echte Chance, zumindest die Klimaüberhitzung bei ungefähr 2 Grad zu stoppen, wenn wir es ernst meinen. Und dafür zu sorgen, dass nicht weite Teile dieser Erde völlig unbewohnbar werden für Menschen. Weil das würde tatsächlich darauf hinauslaufen, dass Milliarden Menschen ihren Lebensraum verlieren, alle an den Küsten, alle in den heißen Gebieten und so weiter. Und dann kloppen wir uns.
Wir haben ja in vielen Sachen die gleichen Erfahrungen gesammelt, haben mit ähnlichen Menschen gesprochen, haben Zugang zu ähnlichen Menschen. Thema Gendern, Klima, Führerschein, junge Leute. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich, wenn ich mit den Leuten, die vom Land kommen, die jetzt nicht aus Hamburg kommen, der guckt mich an wie ein Auto, wenn ich ihm sage, oder ja. Ihr. Hier Führerschein. Das heißt, Führerschein ist das Allerwichtigste, was ich machen muss. Das mache ich am liebsten mit 17 schon, weil sonst komme ich da gar nicht weg. Ja, klar, du hast in Hamburg dein E-Scooter und dein Carsharing und kannst da zu Fuß und ja, klar, da gibt's auch den Bio-Supermarkt und du kannst irgendwie zum Second-Hand-Laden gehen. Ich muss mit meinem Führerschein, den brauche ich, um in die nächste Stadt zu fahren, um dort mir irgendwie meine neuen Paar Schuhe überhaupt kaufen zu können. Und dann bin ich noch hier, Landwirt. Wo denkst du denn, wo kommt dein Essen her? Und du erzählst mir, wie du da dein Leben da veränderst und gendern. Ich würde gendern, aber das brauche ich hier überhaupt gar nicht. Hier ist ja niemand. So, für wen soll ich hier gendern? Weißt du, das sind so... was ist damit? Was ist mit den... Wir fahren ja gerade über das Land hier, wenn wir rausgucken aus dem Fenster. Das ist halt nicht Hamburg. Das ist nicht die Welt, die ich kenne, die für mich völlig normal ist. Und sehr, sehr viele Menschen in unserem Land leben halt nicht in diesen 4 Millionen Städten, sondern hier, in diesem schönen Grün. Die können übrigens sehr viel besser mit ihrer Natur umgehen, weil sie jeden Tag an dieser Natur vorbeigehen. Die wissen, wie ein Schwein riecht. Die wissen, was ein Feldweg ist. So, wir haben Asphalt nur und sind dann verwundert, wenn da mal ein Loch drin ist und dann werden die neuen weißen Turnschuhe kaputt. Was ist mit denen? Also stimmt das, was wir erzählen? Oder sind wir in einer Blase, die wir nur wahrnehmen? Du reist ja viel mehr als ich und hast auch viel mehr Recherchen für dein Buch jetzt hinter dir. Ist das auf dem Land genauso? Ist das bei den Leuten, die nicht aus den Großstädten kommen, genauso? Ist Fridays for Future in einer Kleinstadt irgendwo in Niedersachsen genauso relevant wie in Hamburg in einer Schanze?
Ich bin sehr dafür, nicht ständig sozusagen Fronten aufzumachen. Mhm. Stadt gegen Land, Jung gegen Alt, links gegen rechts und so weiter. Wobei gegen rechts.
Gegen rechts, ja. Immer gegen radikal.
Ja.
Konservative Werte sind nichts Schlechtes.
Gegen Hass auf allen Seiten.
Ich muss die nicht gut finden, es geht um den Hass.
Genau.
Rechts gehört genauso in einer Demokratie wie links.
Aber,
nur radikal braucht man nicht.
Genau. Und guck mal hier, so ein Logistikzentrum. Irgendwas wird da
produziert,
verpackt und verschickt. Service- und Logistikzentrum steht da sogar drauf, ja. Wenn wir ein bisschen länger aus dem Fenster gucken, hier ist ein alter Bauernhof, der steht aber leer. Ich wette, da hinten in diesem Ding wird es im Umkreis von Von einem Kilometer gibt es hier einen Stall, der nicht mehr aussieht wie ein Stall, sondern er sieht aus wie so eine Fabrik.
Ja.
Massentierhaltung ist ein absoluter Killer für Klima, für menschliche Gesundheit und für die Tiere natürlich auch. Und deswegen ist diese so romantische Idee, auf dem Land ist man in Kontakt mit der Natur, auch an vielen Stellen nicht mehr richtig. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass wer auf dem Land wohnt, ein Auto braucht, bin ich voll dafür. Das ist Quatsch, da sozusagen so einen Gegensatz aufzubauen. Deswegen gibt es nicht die eine Lösung für alle. Aber was ich erlebt habe, ich war zum Beispiel auf dem Kirchentag, habe mit der katholischen Landjugend diskutiert, genau darüber. Ist sozusagen eure arrogante Städter, Prenzlauer Berg, Schanzenviertel-Haltung irgendwie sehr, sehr einseitig. Und was ich da spannend finde, ist, dass auch viele Jugendliche sagen, die Art und Weise, wie die Landwirtschaft in die Ecke, in die Abhängigkeit von Subventionen getrieben wurde, mit Milliarden EU-Mitteln, die wollen wir in keiner Fall, auf keinen Fall weiter so machen. Es gibt Betriebe, meinetwegen solche, so eine Schweinemast, die erbst du sozusagen als Familienbetrieb, da sagt die nächste Generation, wir wollen das nicht mehr. Also berühmtes Beispiel ist, wir machen ja beide keine Werbung, aber Rügenwalder, ja, also da hat die nächste Generation gesagt, wir wollen Marktführer werden für fleischfreie Wurst.
Ja.
Hat super geklappt. Die waren ganz vorne weg. Das heißt also, wenn ich, meine Frau ist hier aus Osnabrück, wenn wir bei der Schwiegermutter sind, fahre ich mit dem Fahrrad viel durch die Gegend. Es stinkt zum Himmel. Warum? Weil da ganz, ganz viel Gülle entsteht, wo keiner mehr weiß, wohin mit dem Scheiß.
Ja.
Ich habe die Umweltministerin von NRW auch getroffen. Die erzählt mir, es gibt illegale Gülletransporte nachts über die Grenze von Holland nach Deutschland. Das heißt, überall, wo wir Massentierhaltung haben, gibt es einen unglaublichen Bruch in dem Zyklus von Stickstoff und Phosphat. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn wir kurz Zeit haben.
Ja, die haben wir. Die wollen wir uns ja auch gerade nehmen, weil man kann sich über so viele Belanglosigkeiten unterhalten oder nicht.
Viele Nomadenvölker hatten Tiere, die was Geniales können. Die können Gras essen, was wir Menschen nicht können. Und können uns dafür Milch geben und irgendwann am Ende ihres Lebens auch Fleisch. Davon gibt es viele Regionen, wo das sozusagen der Weg war, überhaupt zu überleben. Das lasse ich außen vor, weil da ist ja sozusagen der Zyklus auch vorhanden. Wenn wir aber das, was sozusagen als Kreislauf in der Natur gedacht war, durchbrechen, indem wir an drei Stellen massiv die
Bedingungen
verändern, dann funktioniert das nicht mehr. Bedingung Nummer eins, das, was das Tier essen sollte, sollte da auch wachsen.
Richtig.
Wir importieren Soja
aus Fernost,
aus Südamerika, wo Regenwald für geopfert wird, um Tiere, die eben nicht mehr auf einer Weide sind, sondern eng an eng nebeneinander stehen, sozusagen Druck zu betanken. Wenn man vorne 10 Kilo Druckfutter reintut, wird daraus 1 Kilo Fleisch. Was wird aus dem Rest? Scheiße. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Massenaufkommen von hochenergetischem Scheiß. Wohin damit? Du hast es eine Weile lang auf die Felder getan, die Felder können nichts mehr aufnehmen. Dann kommt der nächste Regen, dann kommt der Scheiß in den Bach, dann kommt er in den Fluss, dann kommt es ins Meer, überall kommt Überdüngung. Wir haben noch zusätzlich auf den Feldern Dünger und. Dieses ganze System ist mega krank. Und der Weg dahin war sozusagen schleichend, aber wir haben eine Skala erreicht, wo auf jeden von uns 400 Nutztiere kommen weltweit. Wir haben das Mengenverhältnis von Wildtieren zu Nutztieren total auf den Kopf gestellt. Vor 10.000 Jahren waren Menschen gerade 1% von dem, was es so gab, und Wildtiere waren 99%. Auf gut Deutsch, wir waren einfach unbedeutend. Heute haben wir das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Wir bestimmen die Regeln auf diesem Planeten. Und das heißt, es gibt jetzt nur noch 1% Wildtiere, 33% sind Menschen und 2/3 sind die Nutztiere von Menschen. Das heißt, durch diese schleichende Perversion machen wir komplett diesen Planeten für uns selber lebensfeindlich. Weil diese Tiere rülpsen, die pupsen, die kacken. nur damit wir irgendwie billiges Fleisch haben. Und das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, was das für ein Hebel ist. Und da habe ich eben auch gesagt, okay, ich esse weiter ein bisschen Fleisch. Ich bin überhaupt nicht so radikal. Wir müssen jetzt nicht alle Veganer werden. Aber wenn 80% der Zuhörer sagen, einmal die Woche oder alle 14 Tage, was immer mir schmeckt, wunderbar. Oder eine viel pragmatische Regel ist, ich habe den Jonathan Safran Foer auch getroffen, der Typ, der dieses Tiereessen geschrieben hat und Wir sind das Klima. Und er sagte, hört auf, so in Schwarz-Weiß zu denken. Der hat sich Kassenzettel angeguckt, wo Leute in den USA zum Beispiel so Beyond Meat, so Burger ohne Fleisch.
Fleischlose, kaufen. Ja.
Und dann sagt er, die ganz oft kaufen die gleichzeitig aber auch Fleischprodukte. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so, dass es irgendwie eine Elite gibt, die sozusagen nur fleischfrei isst und sonst nichts, sondern Menschen können ihren Lebensstil mischen. Und er sagte, warum einigen wir uns nicht drauf? 2 Mahlzeiten am Tag ohne tierische Produkte und eine esse ich, was ich will.
Genau. Und wie bei E-Zigaretten, ne?
Ja.
Man kann ganz wunderbar normale Zigaretten rauchen und nebenbei ein paar E-Zigaretten.
Aber deswegen, um auf eine Frage zurückzukommen, wenn wir hier auf dem Land die Leute fragen, zum Beispiel auch, wo wir über Luftverschmutzung geredet haben, Landluft ist nicht automatisch wahnsinnig gesund.
Nee.
Weil von diesen Äckern eine Menge Feinstaub losgeht, Ammoniak und so weiter. Das heißt also, diese Idealisierungen helfen uns nicht weiter. Und der Wunsch nach Veränderung, der ist auch bei vielen Menschen auf dem Land spürbar. Und es ist traurig, dass wir immer noch sozusagen das Falsche subventionieren. Also, dass wir so unglaublich viel Maismonokulturen haben, ist für den Boden der Tod. Ich habe für das Buch Felix Löwenstein interviewt, der ist der oberste Biobauer, der sagte, der Unterschied zwischen Leben und Tod, zwischen lebendiger Erde und Dreck ist Glyphosat. Wenn du da alle Mikroorganismen tötest, dann hast du, das sieht von außen erstmal so ähnlich aus, aber es ist nur noch Dreck. Wir leben davon, dass wir Artenvielfalt haben. Und das fand ich so interessant, weil Glyphosat hat auch so, das ist so ein Pestizid eben, macht alles mehr oder minder tot, was im Boden ist. Wir haben, das hat so Ähnlichkeiten mit einer Wirkung wie ein Antibiotikum. Und wir leben ja auch in uns als Artenvielfaltsgastgeber. Ja, unser ganzer Darm ist besiedelt. Wenn ich jetzt was esse, kann ich das nur aufschlüsseln, weil wir, du und ich, in uns unheimlich viele Arten haben, die uns helfen. Die guten Bakterien sozusagen. Und das war für mich auch so ein Aha, dass das, was da draußen passiert, wenn wir dort draußen alle Arten killen, hat das einen Effekt auf uns. Und auch wenn wir viel zu viel Antibiotika an gesunde Tiere in der Massentierhaltung als auch an Patienten geben, kriegen wir erstens diese resistenten Keime und zweitens killen wir auch die Vielfalt in uns. Und das klingt so esoterisch draußen wie drin, groß wie klein, aber diese Trennung ständig, dass wir uns immer rausziehen wollen aus der Mitwelt, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen, das, was wir da draußen anrichten, das richten wir auch uns an. Und dann, glaube ich, wenn du dich als Teil dieses Systems fühlst, kommst du hoffentlich auch dazu, zu sagen, das, was ich selber tun kann, ist weniger fliegen, deswegen sitzen wir in der Bahn, wir können alle weniger Fleisch essen, aber wir können vor allen Dingen den Mund aufmachen. Wir können das tun, was wir gerade tun, sagen, Leute, das ist jetzt Prio Nummer 1. Wir wollen alle gesund sein, wir wollen überleben, ja, können wir uns darauf bitte einigen? Okay, was ist dafür wichtig? Und wir müssen politischer denken, wir müssen Mehrheiten finden für diese Themen und die gibt's nicht nur auf der einen Seite, sondern die gibt es im überall, ganzen Spektrum.
Muss man suchen nach, ja.
Und das hat sich für mich sehr verändert, weil ich so noch nicht gedacht habe vorher.
Also wir wollen Sie ja, unsere liebe Zuhörerschaft, ja nicht überfordern, aber es gibt so bestimmte Themen, die kann man nicht in 2 Minuten abhandeln. Und ich bin Fan davon, dass, wenn man mal so einen Experten neben sich sitzen hat, das auch ein bisschen intensiver begeht. Ich hoffe, dass Sie herausgehört haben aus allem, dass das nicht irgendwie mit einer einzigen Sache irgendwo zu lösen ist. Und weil uns, ich glaube, uns beiden immer wieder die Frage gestellt wird, was kann man denn machen, was soll man denn machen, wie kriegen wir das denn hin? Das ist mir einfach sehr wichtig. Wir hätten uns über das Wetter unterhalten können, biografische Elemente aus Herr Hirschhausens Leben nehmen können. Wollte ich alles nicht. Können Sie überall anders, Sie können Wikipedia-Artikel lesen.
Er hat sich einfach nicht vorbereitet. So, sagen wir, wie es ist.
So, sagen wir es, wie es ist. So. Er hat ein schönes Buch geschrieben, was überraschend dick ist, Mensch Erde.
Aber also hoffentlich auch dick. Überraschend bunt.
Es ist unglaublich bunt. Ich bin sehr gespannt.
Ich schenk's dir.
Das will ich dir stark raten, dass du mir das schenkst und dass du das auch gleich signierst hier.
Es ist wirklich, es ist nicht mein erstes Buch, aber ich glaube, es ist mein wichtigstes.
Ist es so?
Ja. Wirklich, da ist mein ganzes Herzblut rein geflossen und eben auch in dem Wunsch, viele Menschen zu erreichen, die sich bisher für diesen Zusammenhang von den Themen vielleicht noch nicht interessiert haben oder das noch nicht gesehen haben, dass es was mit ihnen zu tun hat. Und es ist für jeden, der gerne lebt. Und deswegen auch diese Orientierung an den körperlichen Funktionen. Und weißt du, was das Lustige ist? Wir stehen gerade in Hamm.
In Hamm-Westfalen, ja.
Und Hamm kommt auch in diesem Buch vor. Weil dadurch, dass ich eben innerdeutsch nicht mehr fliegen will, ich sehr viel Zeit in Hamm verbringe, so wie eben. Hier werden
weil du sehr viel mit der Bahn hier hältst?
Ja.
Oder wie?
Ja,
als Knotenpunkt?
Hier wird immer, wenn die Züge, ich arbeite, meine Stiftung sitzt in Berlin, Gesunde Erde, gesunde Menschen, dann habe ich Humboldt Heilen, die sitzen im Rheinland, ich bin viel für den WDR unterwegs. Das heißt, ich bin oft Köln, Berlin unterwegs und dann ist immer Hamm der Moment, wo es spannend wird, ob der andere Zugteil, der angekoppelt wird, früher oder später oder gleich oder deswegen kommt Hamm auch explizit in meiner Vision von 2050 vor.
Sag mal eine Sache, die die ZuhörerInnen jetzt heute verändern können, eine Sache, die man so in einem Jahr verändern kann und eine Sache, die man generell verändern sollte.
Okay. Ich habe eine Challenge für alle, die zuhören. Die steht auch ganz hinten vor meinem Traum von 2050. Was man heute tun könnte, ist diesen Podcast weiterempfehlen. Weil gute Ideen gehören in die Welt. Und ich hoffe, dass jeder und jede Zuhörende eine gute Idee mitgenommen hat. Das Politische, was wir brauchen, ist erneuerbare Energien, CO2-Preis. Da gibt es viele Leute, die sich da dafür einsetzen und die Konzepte gibt es alle. Das ist wichtig zu wissen. Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Wir haben die Natur, die uns vorgemacht hat, wie CO2 gebunden wird. Wir müssen nicht auf die Ingenieure warten. Einen großen Staubsauger für die Atmosphäre wird es nicht geben. Das ist der totale Irrsinn. Natürlich brauchen wir viel Forschung. Wir brauchen da auch Prio. Aber wir brauchen ein anderes Verständnis, dass wir es nicht tun, um das Klima zu retten oder die Umwelt, sondern wir machen das für uns. Dass die Challenge, die ich dir und mir und allen, die das gerade hören, gerne stellen möchte, ist, dieses Thema ist komplex, es ist überwältigend, wir haben wenig Zeit, wir haben alle andere Krisen in unserem eigenen privaten Leben. Es ist, ich mache auch niemandem Vorwurf, weil ich ja selber bis vor 3 Jahren auch ganz wenig von diesen Dingen ernst genommen habe und wusste. Aber sich ohnmächtig fühlen ist doof. Und deswegen, in Ohnmacht steckt ja auch das Wort Macht drin. Wo machst du einen Unterschied? Wo könntest du jemanden anstupsen, sich sozusagen pathetisch für die Rettung der Welt einzusetzen, der ein bisschen mehr bewegen kann als du selber? Und wir schaffen das alle oder gar nicht. Wir sind theoretisch über 6 Stufen mit jedem Menschen auf dieser Erde irgendwie vernetzt. Das heißt, während ich spreche, kann jeder und jede mal überlegen, wer ist denn der mächtigste Mensch, auf den ich direkt Einfluss habe? Das kann jemand aus der Familie sein, aus dem Freundeskreis, aus der Schulzeit, aus dem Verein, aus irgendwo, aus der Straße, Nachbar. Vielleicht gehen die Kinder auch zusammen zur Schule und du sagst, Mensch, hier ist ein Elternabend, ich weiß doch, der oder die arbeitet da und da. Der kann doch was ändern.
Hat Einfluss.
Und Einfluss heißt ja nicht automatisch nur politische Macht, aber wir sind alle mächtiger, als wir uns das oft eingestehen. Und das kann jemand sein, der die Möglichkeit hat, Themen in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ja.
Über sei es in der Schule ein Thema als Projekt anzustoßen, sei es irgendwie auf der kommunalen Ebene.
Das kann das Kind sein, was ganz viele TikTok-Follower hat, weil es irgendwas
Influencer
macht. So, ja, das kann ein 16-Jähriger sein.
Der nächste Einfluss ist, was machen wir eigentlich mit unserem Geld? In Deutschland gibt es 6.000 Billionen Privatvermögen.
Das ist eine Menge.
Das ist eine Menge Geld. Das liegt oft irgendwo, weil Oma vielleicht auch für Enkelchen ein Konto angelegt hat. Oder irgendwie.
Oh.
Hamm. Der Hammer.
Ein kleiner Ruckler, okay.
Genau. Warum ist Geldanlage so wichtig? Weil die Sprache, die sehr, sehr schnell was verändert, ist destruktiven Industrien das Geld entziehen. Ich habe meine ganzen Konten jetzt bei einer Bank, die grundsätzlich nicht in fossile Energie investiert, ja, eine Ökobank. Gibt's viele, die funktioniert wunderbar. Ist in einem halben Tag erledigt, Konten umziehen, Ökostrom bestellen, ja, all diese Sachen.
Ja, das stimmt.
Das sind alles kleine Hebel, aber wenn das 80 Millionen machen und so viel Follower hast du ja bei deinem Podcast.
Und du dann noch die anderen internationalen, genau.
Dann passiert plötzlich was. Viele Menschen sind immer noch irgendwie in einer Religionsgemeinschaft. Christlich, was immer. Ja, theoretisch haben die Christen 42 Millionen Follower in diesem Land.
Ja.
Bewahrung der Schöpfung, die Grundidee, dass wir hier sind und nicht alles zerstören sollen, die gibt es in allen Weltreligionen. Die gibt es im Islam, die gibt es im Judentum, die gibt es, da muss man überhaupt nicht an irgendwas glauben. Das ist einfach menschlich zu sagen, lasst uns noch ein bisschen was überlassen für die Nächsten. Ja? Wir brauchen also Nächstenliebe und Übernächstenliebe. Das heißt, egal aus welcher Motivation, wir müssen die Netzwerke, die es gibt, auf dieses Thema bringen. Weil wir keine Zeit haben, jetzt irgendwie lauter neue Organisationen und nochmal mit allen abzustimmen, sondern die Netzwerke, die es gibt, die zu fragen, was ist euch wichtig, was ist euch heilig, was sind eure Werte? Und dann zu sagen, wenn dir Heimat wichtig ist, dann engagier dich für Klimaschutz als Gesundheitsschutz. Wenn dir deine Familie, Gesundheit wichtig ist, wenn dir wichtig ist, das Gefühl von Sicherheit, wie viele Unsicherheiten auf uns zukommen, haben wir gesprochen. Das heißt, egal aus welchem Urverständnis und Wert heraus, es gibt immer einen Weg, das mit Zukunftsfragen zu verknüpfen. Und dann kommen wir, glaube ich, raus aus diesem Wir gegen die und die Guten gegen die Bösen und die Fortschrittlichen gegen die Ewiggestrigen und so. Und deswegen diese Challenge, wer ist mächtiger als du oder wer kann mehr bewegen als du, können wir vielleicht auch einsammeln, was es da an Rückmeldungen gibt über meinen Insta-Kanal von mir oder auch über deine Kanäle. Ich würde wirklich gerne wissen, was hat dieses Gespräch angeregt, was hat es verändert, weil dafür habe ich es gemacht.
Ich hoffe, dass Sie uns schreiben. Wir laden Sie dazu ein. Wir führen diese Gespräche auch genau deswegen, damit, das ist ein kleiner Teil, den wir beitragen. Und du hast es anfangs selber gesagt, wir brauchen letztendlich gar nicht die 80 Millionen Follower. Wir brauchen nicht das gesamte Land, was uns jetzt in dem Moment zuhört und dann was verändert, sondern es braucht ein paar Prozent, die ein paar weitere Prozent anstoßen, dazu weiterzumachen. Schreiben Sie uns sehr gerne, wie Ihnen das gefallen hat, wie Sie angefangen haben, sich zu verändern. Ich bringe das auch immer in die Öffentlichkeit. Also ich sage immer, dass der hat mir das gesagt, die hat mir das gesagt, so hat sich was verändert. Das ist die Reaktion drauf. Das finde ich toll. Ich hoffe, dass es was
Mund verändert. Aufmachen, Mund wählen aufmachen, gehen.
Wählen gehen, bei sich selber anfangen. Das hört sich alles so abgedroschen an. Es ist aber gar nicht abgedroschen, weil wir es nicht machen. Das ist das Problem. Wir reden darüber, dass wir es machen. Ja, klar, natürlich. Ja, ich achte da drauf. Ich esse viel weniger Fleisch. Ich reise viel grüner. Nein, ich fliege
in der Deutsche überhaupt gar nicht.
Immerhin haben wir in der Bahn gesprochen. Und wir entlassen Sie, ich hoffe, dass Sie an uns denken, wenn Sie das nächste Mal in Hamm-Westfalen sind. Wir haben den kleinen Ruckler eben gerade gehabt, der Zug hat sich verbunden.
Ist Mensch, es übrigens Erde. Eine schöne Stadt? Also,
ist es schön in Hamm?
Ich war noch nie in Hamm. Also es gibt hier sehr viel humorvolle Menschen. Ich hatte hier schon sehr gute Gastspiele und ich hoffe ja auch irgendwann.
Irgendwann wirst du wieder auftreten.
Wiederholen wir unser Gespräch mal auf der Bühne.
Mein lieber Dr. Eckhard von Hirschhausen, das war eine Freude. Das war viel. Ich weiß nicht, wie lange wir gesprochen haben. Bei dir gucke ich nicht auf die Uhr, weil das ist, das war toll, das war schön. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Er meint es ernst und ich meine es auch ernst. Also schreiben Sie uns wirklich. Das ist schon, liest du auch immer alles? Also nicht alles, aber ich lese schon viel von dem, was mir zugeschickt wird. Insbesondere die netten Sachen, wenn Leute was verändern wollen. Also unsere Unterstützung haben Sie. Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, sagt er. Könnten wir.
Stimmt, und gesünder.
Ich wünsche dir was.
Dir auch.
Meine Damen und Herren, das war unsere aktuelle Folge unterwegs mit Dr. Eckhard von Hirschhausen. Ich hoffe, Sie haben zumindest ein klitzekleines bisschen was mitgenommen und engagieren sich in Zukunft auch für den Schutz unseres Planeten, so abgedroschen es sich anhören mag. Es ist zum Wohle von uns allen. Beim nächsten Mal dann mit der wundervollen Luisa Dellert, Nachhaltigkeitsexpertin und ehemaliges Fitness-Topmodel. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Impulse und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Zeiten von Corona mit der Bahn suchen, dann finden Sie das unter bahn.de/corona. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder unterwegs sind.